Ja, vielleicht noch zwei Sachen aus der ersten Stunde, eine positive, eine negative. Positiv war für mich, so viel aus dem Jesaja-Buch wurde zitiert. Das ist ja das nächste Buch, was wir predigen wollen im nächsten Jahr. Und ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen Geschmack bekommen daran. Das Negative war natürlich die Bewertung von Martin. Das macht es für mich ein bisschen schwerer heute hier. Franz, ich habe schon gedacht, wenn der zurückkommt, dann ist er Pastor. Ja, wir packen ein. Da können wir einpacken. Genau. Aber
der kann drüben bleiben.
Ja, aber toll. Er überflügelt uns alle. Das ist doch was Schönes. Genau, ihr könnt schon mal 1. Samuel Kapitel 31 aufschlagen. Das letzte Kapitel im ersten Buch Samuel. Dieses Jahr waren wir ja auf der Suche nach dem von Gott eingesetzten König. Und wir haben schon gemerkt, die Antwort war nicht ganz so einfach. Zuerst verwirft Israel Gott als König, sucht sich einen menschlichen König. Dann hat man andere Vorstellungen von diesem menschlichen König wie Gott. Der Mensch bevorzugt jemanden wie Saul. Das heißt, einer fürs Auge, er ist groß gewachsen, stattlich. Doch Gott verstoßt ihn. Dann Gott bevorzugt hingegen David, einen Mann nach dem Herzen Gottes. Doch der wird hingegen von den Menschen verstoßen. Und so merken wir einfach, diese beiden Personen prallen immer wieder aufeinander. Am Ende verfolgt Saul den David. David befindet sich nun viele Jahre auf der Flucht. Und jetzt haben wir das Abschlusskapitel vor uns. Und wenn wir das einfach mal alleine betrachten würden, würden wir sagen, ein sehr düsteres Kapitel. Wir lesen hier nämlich von der bitteren Niederlage Israels gegen die Philister. Saul kommt um, seine Söhne kommen um. Und doch müssen wir uns eines vor Augen halten. Die Juden haben eigentlich immer das erste Buch Samuel und das zweite Buch Samuel immer als eines betrachtet. Es gab ein Buch Samuel. Und dann sieht das ein bisschen anders aus. Da ist es nämlich so, dass diese Niederlage Sauls den Weg ebnet für den König David. Und daher auch irgendwo was Positives. Also Sauls Ende macht die Königsherrschaft Davids erst möglich. Und das wollen wir im Hinterkopf behalten. Ansonsten dachte ich, heute machen wir eins, wir folgen einfach mal dieser düsteren Thematik dieses Kapitels. Ich meine, dafür legen wir ja auch die Bibelbücher Kapitel für Kapitel aus. Ja, und dann wird es auch manchmal ein bisschen schwerer für uns, ein bisschen zäher. Ich meine, wer würde sich sonst dieses Kapitel aussuchen zum Predigen? Also als freie Predigt würde es wahrscheinlich keiner machen. Und es ist mal ganz gut, dass wir da vielleicht auch mal in solche Kapitel hineingehen. Ich lese die ersten 7 Verse. Saul und seine Söhne fallen im Kampf gegen die Philister. Die Philister aber kämpften gegen Israel und die Männer von Israel flohen vor den Philistern und fielen erschlagen auf dem Bergland von Gilboa. Und die Philister drangen auf Saul und seine Söhne ein. Und die Philister erschlugen Jonathan und Abinadab und Malchishua, die Söhne Sauls. Und der Kampf wurde hart gegen Saul. Und die Bogenschützen erreichten ihn und er zitterte vor den Schützen. Da sprach Saul zu seinem Waffenträger, zieh dein Schwert und durchbohre mich damit, damit nicht diese Unbeschnittenen kommen und mich erstechen und mich misshandeln. Aber sein Waffenträger wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein. Als nun sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb mit ihm. So starb Saul samt seinen 3 Söhnen und seinem Waffenträger und allen seinen Männern an jenem Tag. Als aber die Männer von Israel, die jenseits der Ebene und jenseits des Jordans waren, sahen, dass die Männer Israels geflohen und dass Saul und seine Söhne tot waren, da verließen sie die Städte und flohen. Und die Philister kamen und wohnten darin. Wir merken hier gleich am Anfang des Kapitels, dass diese Schlacht kein gutes Ende nehmen wird. Die Soldaten fliehen, wir sehen ganz viele Leichen. Saul und seine Söhne sterben auch bedrängt. Und am Ende werden die Städte Israels übernommen von den Philistern. Ich dachte, ich mache hier mal 2 Punkte. Wollen wir uns zuerst mal den Jonathan anschauen, sein Ende. Und als zweitens natürlich Saul und sein Ende. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ist irgendwie schon bitter, gerade wenn man den Jonathan betrachtet. Weil das ist so eine besondere Persönlichkeit, gerade auch in diesem ersten Buch Samuel. dass der bei dieser schmachvollen Niederlage so sterben muss. Und ich habe mich da schon gefragt, hat nicht dieser treue Freund Davids ein besseres Ende verdient? Ich dachte vielleicht so wie bei dem Patriarchen Jakob. Also so stellen wir uns das ja vor, so muss ein Heiliger eigentlich sterben, segnend, alle 12 Söhne vor sich. Er segnet sie alle, gibt die letzten Sachen bekannt für sein Begräbnis. Und dann lesen wir dieses: Als aber Jakob seine Befehle an seine Söhne vollendet hatte, zog er seine Füße aufs Bett zurück, verschied und wurde zu seinem Volk versammelt. Also das klingt wirklich ehrenhaft. Oder vielleicht in der Missionsgeschichte, da dachte ich an den David Livingstone. Mehrmals kommt man in sein Zelt hinein. Ah ja, er betet immer noch. Das ist so ein paar Mal. Und dann irgendwann begreift man, der ist betend gestorben. Also das wäre für mich auch traumhaft. Also betend sterben, das ist herrlich. Aber in Gottes Weisheit läuft es doch manchmal anders. Die Heiligen gehen sehr unterschiedlich heim. Manche eher sanft, andere unter großen Schmerzen. Das hat mein Vater vor nicht langer Zeit erzählt von seinem eigenen Vater, den habe ich nie kennengelernt, also mein Opa. Der hatte Magenkrebs gehabt und er sagte, er ist grauenhaft gestorben. Der hat so schrecklich geschrien, sagt er, das war in Russland gewesen, es gab keine Medikamente. Und hier und da musste mein Vater hinlaufen, eine Spritze holen, damit es einigermaßen geht. Da fragen wir uns schon, warum muss dieser Mann so sterben? Er hat für den Herrn gelebt, hat gepredigt, aber das war sein Ende. Manche sind noch klar, andere haben kein Bewusstsein mehr oder man merkt schon, da stimmt etwas nicht. Es war ein Ältester aus unserer Gemeinde, da war man so ein bisschen erschrocken. Da fragte man ihn noch so am Ende, ja, wie möchtest du denn zuerst sehen? Jesus natürlich, oder? Und er ganz vehement, nein, wenn, dann will ich meine Frau sehen. Da sagt man, das ist aber ein bisschen ungeistlich jetzt am Ende, ja? Ja, so ist das manchmal. Manche bekommen Zeit zum Verabschieden, bei anderen eher abrupt. Bei Jennys Opa war das, glaube ich, so. Er wollte in den Keller Kartoffeln holen, ist abrupt verstorben. Manche ruhig im Bett, andere unter schlimmen Umständen. Denken wir an Jim Elliot, für den Herrn unterwegs mit seinen Kameraden. Am Ende findet man sie oder hat man mitbekommen, grausam durchbohrt durch viele Pfeile der Ureinwohner. Ich dachte auch an den Christen in John Bunyans Pilgerreise. Ich hoffe, ihr habt das Buch mal gelesen. Am Ende sehen wir nämlich einen großen Fluss. Und da stehen sie davor, der Christ und sein Freund, hoffnungsvoll. Und sie fragen dann noch, gibt es hier nicht einen anderen Weg, wie wir in die himmlische Stadt kommen können? Und dann heißt es, ja, es gibt tatsächlich noch einen anderen Weg, aber es gab erst zwei, die den beschritten haben. Ja, das sind die beiden, Henoch und Elia. Aber das ist der normale Weg. Und dann müssen sie da durch die Wogen hindurch. Und gerade der Christ, der eigentlich immer so vorbildhaft hat, der strauchelt am Ende ziemlich. Er kriegt so einen Schrecken. Und das ist gerade sein Freund hoffnungsvoll, den er früher immer wieder unterstützt hat, der muss ihn quasi durchtragen. Es ist ein sehr schwieriges Ende für ihn. Und so ist das manchmal auch bei uns Christen. Eines macht mir Mut, Psalm 116, Vers 5. Da heißt es, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. So ist das. Egal wie wir am Ende sterben werden, für Gott ist das immer kostbar. Und er hat sich was dabei überlegt. Ja, der Tod ist für uns zwar ein Übergang in eine bessere Welt. Durch die Auferstehung Christi gilt dieser Vers, den wir gut kennen. Der Tod ist verschlungen in Sieg, in 1. Korinther 15. Und doch wissen wir einfach, der Tod hat eben eine hässliche Fratze. Er ist ein Feind. Und daher wollen wir uns nicht zu viel draus machen, wie wir sterben, sondern viel wichtiger ist, wie habe ich als Person bis dahin gelebt? Das ist die entscheidende Frage. David singt später ein Klagelied. Er betrauert dort Saul und dann aber auch Jonathan und er besingt sie beide als Helden. Was sagt er von ihnen? Er sagt, sie sind nie einem Kampf ausgewichen. Und dann sagt er Folgendes über Jonathan. Vom Blut der Erschlagenen, vom Fett der Helden ist Jonathans Bogen nie zurückgewichen. Und das müssen wir einfach mal uns anschauen. Jonathan hatte eigentlich eine schwere Situation. Der musste nämlich die richtige Balance finden. Auf der einen Seite hält er zu David und er weiß, das ist der von Gott Auserwählte. Auf der anderen Seite ist sein Vater gerade König. Und jetzt muss er irgendwie, wie ich schon sagte, die richtige Balance finden. Und was macht er? Er steht zu David, aber er macht Folgendes auch. Er zieht in alle Kämpfe, wo Saul auch hinzieht. Und wisst ihr, und am Ende müssen wir ja sagen, Gott konnte ja den Saul nicht mehr segnen in seinen Kämpfen. Und trotzdem zog David mit. Musste leider so fallen. Und das ist für mich aber doch etwas Besonderes. Wisst ihr, manchmal ist es auch bei uns Christen so, wir befinden uns nicht immer hier oben, gerade wenn man die Gesellschaft anschaut, sondern wir merken, da ist wirklich ein Niedergang und ich glaube, bei uns ist es zurzeit auch so, moralisch geht es wirklich bergab. Und dann ist es trotzdem wichtig, welchen Stand nehme ich am Ende ein? Auch wenn ich nicht vielleicht den großen Segen, die große Erweckung erlebe und vielleicht ist mein Ende auch am Ende traurig, aber wichtig ist doch, dass ich die von Gott gewollte Rolle einnehme. Dass ich bis zum Ende an Christus festhalte. Dass ich dabei bin, wenn das Volk Gottes kämpft. Auch wenn vieles vielleicht schon kläglich ausschaut. Aber ich muss dabei sein. Wisst ihr, das ist auch bei dem Propheten Jeremia so. Da geht alles bergab. Und er wird irgendwie verschont. Jerusalem wird eingenommen von Babylon. Und dort steht er, er braucht nicht mitziehen. Und dann passiert etwas Furchtbares. Da stirbt nämlich der Statthalter, der von Babylon eingesetzt wurde. Und dann kommen die Menschen zu ihm und sagen, naja, was sollen wir jetzt tun? Denn die wollen alle fliehen. Die kriegen Angst. Die sagen, wir machen alles, was du sagst. Frag mal Gott. Und er sagt, ja, Gott hat gesagt, wir sollen bleiben. Und was machen sie? Sie packen ihn und ziehen nach Ägypten. Und er muss mit. Wisst ihr, manchmal schaut das eben so aus bei uns. Aber das Wichtigste ist, egal wie es ausschaut, auch wenn es von der Gemeinde her bergab geht und wir merken, da ist jetzt nicht gerade viel Euphorie, aber wichtig ist, dass ich persönlich treu bin. Damit fängt das immer an. Ich muss treu bleiben. Ja, schauen wir uns den Saul an und sein Ende. Manchmal sagt es eben doch aus, wie jemand stirbt. Ich erlebe das auch in meiner Klinik. Ich habe zahlreiche Raucher dort. Von der Statistik ist es so, Lungenkrebs, 9 von 10 sind Raucher. Dann sagt das eben doch was aus, wenn man an Lungenkrebs stirbt. Ein anderer lebt immer so ein Leben am Limit. Und irgendwie ist für alle klar, irgendwann stürzt er ab. Ein anderer ständig in irgendwelchen Streitereien und Schlägereien verwickelt. Er wird erstochen. Und dann merken wir doch, dass Gott manchmal so ein Ausrufezeichen zu so einem Leben setzt. Saul begeht in der Schlacht Selbstmord. Das ist ein schwieriges Thema. Ich wollte aber jetzt ein bisschen mehr dazu sagen. Ich werde mich jetzt nicht nur begrenzen auf Saul, sondern auch ein paar andere Beispiele nennen, auch aus der Bibel. Ich meine, bei uns ist es ja auch so als Christen, wir bekommen manchmal in sehr, sehr schwere Nöte, in sehr schwierige Situationen. Manchmal kommt auch ein Gläubiger dahin, dass er lebensmüde wird. Das haben wir schon letztes Mal gehört, bei dem Propheten Elia ist das so. Trotzdem müssen wir ganz genau hinschauen. Ich kenne kein Beispiel in der Heiligen Schrift, wo ein wirklich Gläubiger, ein Heiliger das überhaupt nur versucht. Sollte man vielleicht beobachten. Und daher möchte ich auch nichts beschönigen oder verharmlosen. Selbstmord ist immer eine grausame Tat. Hier haben wir den ersten Selbstmord in der Bibel. Es gibt noch andere. Da gibt es zum Beispiel den Ahitophel in 2. Samuel, Simri, 1. Könige und Judas Iskariot, der bekannteste Fall, Matthäus zum Beispiel. Wollen wir uns mal einmal anschauen, was sind dort so die Gründe für den Selbstmord? Fangen wir bei Saul an. Bei ihm ist es so, er fürchtet die Feinde, er hat Angst vor ihren Grausamkeiten und er will seine Ehre wahren. Also er sagt das ja auch, ich will nicht, dass die Unbeschnitten mich umbringen. Und er stürzt sich in sein Schwert, danach sein Waffenträger. Dann haben wir den Ahitophel, das ist ein Ratgeber. Und bei ihm ist es so, der fühlt sich zutiefst in seiner Ehre gekränkt. Da ist nämlich noch ein anderer Ratgeber, das ist der Husai. Und man zieht dem Rat des Husais vor, dem seinigen. Und das ist für ihn nicht zu ertragen. Er bestellt sein Haus und er hängt sich. Dann gibt es noch den Simri. Seine Situation ist, glaube ich, sehr ähnlich wie die von Saul. Bei ihm ist es auch so, er sagt sich, ich will nicht in die Hände der Feinde fallen. Vorher hatte er sich nämlich gegen einen anderen König verschworen. Dann kommt ein Heerführer namens Omri und der bedrängt ihn. Und da macht der Simri Folgendes. Er verbrennt sich mit dem Königshaus in der Burg. Also auch sehr ähnlich wie bei dem König Saul. Und der letzte Fall, das ist der Judas Iskariot. Ich glaube, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Er ist nach seinem Verrat so verzweifelt, dass er keine andere Lösung für sich findet. Er begeht Selbstmord, er hängt sich. Ich habe hier so mal ein paar offizielle Zahlen in Deutschland für das Jahr 2020. Also da waren es circa 9.200 Personen in Deutschland, die sich selbst getötet haben. Am häufigsten im Bundesland Bayern mit circa 1.500. Das heißt etwa 4 pro Tag. 75% waren Männer, Durchschnittsalter 58 Jahre, fast die Hälfte durch Erhängen. Aber das sind jetzt einfach nur nackte Zahlen und Fakten. Ich glaube, viel wichtiger ist zu wissen, was ist so das Wesen des Selbstmords. Ich meine, wir haben schon einige wesentliche Gründe gehört, aber ich denke, vielleicht können wir noch ein paar andere Sachen finden. Ich möchte einfach nur so ein paar Dinge aufzählen. Also eine Kategorie, die wir immer wieder haben, sind schwere Krankheiten und Schmerzen. Bei anderen Sinnlosigkeit, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Abgewiesene Liebe ist auch so ein Punkt. Gekränkte Ehre haben wir hier immer wieder gehört, wenn der Ruf zum Beispiel dahin ist. Oder, das musste ich jetzt einfach erwähnen, weil meine Jungs drauf gepocht haben, Ehrenwahrung, die Sachen, Papa, nenn den Samurai. Ja, bei dem ist das auch so, da kennen wir das. Ich möchte einfach ein paar Dinge dazu sagen. Was für Behauptungen gibt es bezüglich Selbstmord? Die einen sagen, Selbstmord habe mit Selbsthass zu tun oder mit dem Hass auf das Leben. Ich habe etwas gehört von dem Philosophen Schopenhauer, der sieht das ein bisschen anders. Er sagt, Selbstmord ist nicht das Ergebnis von Hass auf das Leben, sondern von Liebe zum Leben. Wie kommt er darauf? Er sagt, ein Mensch liebt das Leben und weil er, wie er meint, kein Leben in seinem Sinne führen kann, beschließt er überhaupt nicht weiter zu leben. Der Philosoph interessiert uns jetzt nicht zu sehr. Wichtiger ist natürlich, was sagt die Bibel dazu? In Epheser 5, Vers 29 wird folgende Feststellung getroffen. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst. Das ist ja heute eine populäre Aussage, auch unter uns Christen. Man muss zuerst lernen, sich selbst zu lieben. Das sieht die Bibel anders. Die Bibel sagt, der Mensch liebt sich grundsätzlich selbst. Es ist nie anders. Nie. In der Bibel kommt die Selbstliebe tatsächlich vor, aber negativ. Zum Beispiel in 2. Timotheus 3, da werden uns die letzten Zeiten beschrieben und da heißt es, es werden sehr schwierige Zeiten sein. Warum? Weil die Menschen da so schwierig sein werden. Und das allererste, was gesagt wird über diesen Menschen in der Endzeit ist, er wird sich selbst lieben. Abgerundet wird das später, da heißt es, und sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das sind die zwei wichtigen Punkte für die Endzeit. Der Mensch ist selbstverliebt und er liebt das Vergnügen mehr als Gott. Ich glaube, da sollte man drüber nachdenken. Und daher können wir schon sagen, Selbstmord ist eine extreme Form der Selbstliebe. Wisst ihr, so jemand, der am Ende ist, der fragt nämlich nicht mehr nach Gott und seinem Willen, der schaut auch nicht mehr zu sehr auf den Nächsten, sondern da dreht sich alles nur noch um sich selbst. Aus irgendwelchen Gründen. Er denkt nur noch an sich selbst. Was kann ich noch tun, damit ich aus dieser Situation rauskomme? Der Prediger C.J. Morgan hebt noch einen anderen Aspekt hervor. Er formuliert das sehr drastisch, aber hört einfach mal hin. Selbstmord ist immer die ultimative Aktion der Feigheit. Auf jeden Fall sollten wir den Selbstmord niemals als heroisch verherrlichen, also der Samurai. Es ist der letzte Ausweg für den Mann, der es nicht wagt, sich dem Leben zu stellen. Und für Saul trifft das absolut zu. Ich will das einfach auch so sagen, Saul ist feige. Wie komme ich darauf? Wisst ihr, sein Leben war ja ein absoluter Scherbenhaufen am Ende. Und bei ihm lag es einfach daran, er hatte Gott nicht gehorcht. Und was er auch nicht gemacht hatte, er hatte nicht den Weg zurück zu Gott gefunden, er hat ihn nicht gesucht. Und wenn er ihn gesucht hat, scheinbar war es nicht aufrichtig gewesen. Das heißt, er war nicht bußfertig gewesen. Er war jemand, der seine Schuld nie wirklich ans Licht gebracht hat. Und seine Feigheit sieht man auch am Ende im Rahmen des Selbstmords. Was sagt er nämlich zu seinem Waffenträger? Mach du das. Wisst ihr, das ist die erste Art der Sterbehilfe. Das hat etwas mit Feigheit zu tun. Man kann es nicht selbst oder man will es nicht selbst tun, dann mach du das bitte bei mir. Ist sehr zu bedenken. Ich möchte es einfach nochmal so sagen, ist ja, das Leben ist manchmal wirklich schwer auszuhalten und zu meistern. Aber gerade wir Gläubige sollten uns dem Leben stellen, wie es ist, auch wenn es schwierig ist. Ich meine, wir zitieren häufig einen Vers. 1. Korinther 10, Vers 13, viele kennen ihn auch auswendig. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr es ertragen könnt. Wisst ihr, wir können nicht diesen Vers immer wieder zitieren und am Ende dann doch sagen, es war zu viel. Hat Gott mich am Ende doch zu sehr in Versuchung kommen lassen? War die Situation doch zu schlimm? Hat Gott mir doch keinen Ausweg gegeben? Nein, das kann nicht sein. Und ich dachte auch an diese vielen großen Vorbilder, die wir haben, die so viel Not und Leid ertragen haben. Denkt an den Christen, die gefoltert werden. Ein Wurmbrand zum Beispiel in Rumänien, was die jeden Tag erlitten haben. Und sie haben für sich selbst nicht den Ausgang gewählt, sondern die haben es Gott überlassen. Und das müssen wir einfach im Hinterkopf haben. Ich möchte noch so ein paar Dinge dazu nennen. Ein wichtiger Punkt für mich ist auch, Selbstmord ist große Anmaßung. Ich meine, es gibt viele Menschen, die meinen, ich habe das Recht über mein eigenes Leben. Und daher habe ich auch das Recht, mir das Leben zu nehmen, wenn ich will. Wisst ihr, so ist das nicht. Über mein Leben hat Gott zu entscheiden und nicht ich. Es ist ja am Ende so, auch gerade was für den Anfang betrifft, ich habe nicht ausgesucht, ob ich in diese Welt komme. Und ich habe mir auch den Zeitpunkt nicht festgelegt. Und daher darf ich auch nicht entscheiden, wann ich abscheide. Das entscheidet Gott. Das heißt nicht, dass wir uns an unser Leben klammern. Das wollen wir nicht. Wir klammern uns nicht an dieses Leben. Aber nehmen es doch ganz und gar hin, so wie Gott es haben will. Auch ein wesentlicher Punkt, ich glaube, das ist auch die große Tragik beim Selbstmord, wir schneiden uns selbst von jeglicher Umkehr ab. Ich möchte hier dazu etwas Wichtiges sagen. Ich glaube nicht, dass die letzte Tat in unserem Leben notwendigerweise über das Heil entscheidet. Kann. Das sehen wir zum Beispiel bei dem Verbrecher am Kreuz sogar sehr positiv. Es war seine letzte Tat und die hat tatsächlich über das Heil entschieden. Aber nur weil ich am Ende vielleicht eine Sünde begangen habe, vielleicht auch eine schwerwiegende Sünde, heißt es nicht, dass ich vom Heil abgeschnitten bin. Vielleicht würden wir da sonst zu weit gehen. Aber, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, diese Tat lässt doch alle in große Ungewissheit zurück. Der Prediger, der am Grab steht, auch bei einem Christen, jetzt in Anführungsstrichen, er weiß manchmal gar nicht so richtig, was er noch sagen soll. Und dann sagt er Folgendes, am Ende müssen wir es Gott überlassen. Und ich glaube, das ist auch das Klügste, was man da sagen kann. Ich kann mich erinnern, selbst es war, da war ich ja gerade Jugendlicher gewesen, sehr guter Freund von mir. Und bei dem war es so gewesen, dass sein Vater sich erhängt hat. Der war in der Gemeinde gewesen. Und das war für uns Freunde so tragisch. Wir konnten das überhaupt nicht einordnen. Ja, er war doch immer in der Gemeinde gewesen. Was war da? Und das war bei ihm so grauenhaft gewesen. Da merkt man am Ende, er war getrieben. Er versuchte, sich alles aufzuschneiden, hat nicht geklappt, ging auf den Dachboden, hat sich erhängt. Und da fragt man sich, was ist bei ihm passiert? Warum war es so dunkel in seinem Leben, dass er dahin kam? Er hatte keine schwere Krankheit oder so gehabt. Wisst ihr, und das lässt alle ratlos zurück. Und das ist das Schlimme. Also am Ende müssen wir es Gott überlassen. Aber wir müssen das so sagen, bei Saul, bei Ahitophel, Simri und Judas, sie haben sich selbst alle von einer möglichen Buße abgeschnitten. Und das ist so schrecklich daran, an dieser Tat. Ich glaube, bei Saul können wir doch ein bisschen mehr sagen. Saul ist nicht nur am Ende zu weit gegangen, sondern das Ende wurde schon eigentlich früher gesetzt. Das sehen wir besonders in 1. Chroniker 10, Vers 14. Da heißt es nämlich, dass Gott selbst aufgrund dieses gottlosen Lebens von Saul beschlossen hat, Saul zu töten. Die Entscheidung stand schon vorher, dass Gott ihn töten wollte. Das sagt auch Samuel ihm bei der Totenbeschwörung. Er sagt, du hast dein Leben dermaßen verwirkt durch deinen Ungehorsam, du bist zu einem Feind Gottes geworden und daher wirst du morgen fallen. Es war dort schon entschieden. Und bei manchen ist das so. Das Ende wird nicht entschieden durch den Tod oder vielleicht sogar durch Selbstmord, sondern das Schicksal ist schon vorher entschieden. Das hat mich so ja auch mal zum Nachdenken gebracht. Mein Schwager ist ja Arzt, ich habe das sicherlich auch mal erzählt, macht den palliativen Dienst. Das heißt, er fährt zu Leuten, die sterbenskrank sind. Und da fragte ich ihn auch und sagte, du, hast du nicht immer diesen Druck da, dass du sagst, am Ende, ich muss den Leuten unbedingt noch was von Jesus erzählen. Er sagt, das ist nicht so. Ich habe das Gefühl nicht. Er sagt, bei den meisten ist es entschieden. Das Gefühl kann man bei Leuten wirklich bekommen, es ist vorbei. Es ist schon vorbei. Und das ist das Tragische. Wie wir leben, das macht doch aus. Und wenn wir ständig Nein sagen zu Gott, dann merken wir irgendwie bei gewissen Leuten, es ist vorbei. Wenn wir vielleicht noch ein Fünkchen Hoffnung haben, aber es ist leider so. Ja, ich habe sicherlich nicht alles zu diesem Thema gesagt, aber ich wollte einfach am Ende doch nochmal so ein Plädoyer fürs Leben mit Gott geben. Wir hatten das schon gehört auch von Cornelia, mit Gott sind alle Dinge annehmbar. Und das finde ich ist ebenso toll. Bei Gott gibt es Umkehr, sodass meine Seele Frieden finden kann. Bei Gott darf man Ausharren finden, Kraft darf ich bei ihm finden. Mein Gott kann retten und heilen. Gott kann meine Situation auch wieder völlig umkehren. Und daher brauchen wir nicht am Leben zu verzagen. Das Wichtige ist nur, bin ich mit Gott unterwegs? Das ist entscheidend. Ja, und wir kommen auch in dunkle Stunden. Manchmal hat das auch mit meiner eigenen Schuld zu tun, manchmal auch nicht. Aber unsere Umstände dürfen sich doch irgendwie immer wieder ändern. Und ich wollte euch nochmal ein positives Beispiel geben. Und das ist dieser gottesfürchtige König Josaphat. Ich habe auch mal, glaube ich, auf Männerfreizeit auch mal ein Thema über ihn gehalten. Wirklich ein absolut vorbildlicher König. Aber er macht doch hier und da mal was Törichtes, wie wir alle. Er zieht nämlich mit dem gottlosen König Ahab in den Krieg. Und da lässt er sich von dem Ahab auch nochmal übertölpeln. Ahab sagt zu ihm nämlich, ich werde mich als Soldat verkleiden, aber du geh mal so als König in den Krieg. Lass deine Gewänder mal an. Und er macht das tatsächlich. Und es ist ja klar, wie die Sache dann läuft. Er wird am Ende bedrängt, alle sind hinter diesem König her. Und es sieht so aus, dass jetzt das Ende gekommen ist. Ähnlich wie bei Saul. Und dann sagt uns die Bibel, da macht er etwas. Er kämpft nämlich nicht mehr wie verrückt, sondern da heißt es einfach nur, und dann schreit er zu Gott, wo er so umringt ist und merkt, jetzt ist es gleich aus. Und dann steht er einfach so in ganz kurzen Formulierungen, und Gott lockte sie von ihm weg. So einfach geht es manchmal. Und die Situation ist wieder völlig anders. Wisst ihr, das kann Gott in unserem Leben tun. Es kann so dunkel ausschauen, Und manchmal wundern wir uns am Ende, da macht es einmal so und die Situation hat sich sofort geändert. Und wir fragen uns, wie war das möglich? Wie war ich in Panik? Wie wenig Vertrauen habe ich gehabt? Und am Ende geht es ja doch. Das kann Gott in unserem Leben machen. Ja, schauen wir uns die letzten Verse an. Mache ich dann kürzer, 8 bis 13. Da haben wir nämlich das Begräbnis Sauls und seiner Söhne. Ich lese das nochmal. Und es geschah am folgenden Tag, da kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern, und sie fanden Saul und seine drei Söhne auf dem Bergland von Gilboa liegen. Da schlugen sie ihm den Kopf ab und zogen ihm seine Waffenrüstung aus und sandten Boten in das Land der Philister ringsumher, um diese Freudenbotschaft im Haus ihrer Götzen und unter dem Volk zu verkündigen. Und sie legten seine Waffen in das Haus der Astarte, aber seinen Leichnam hängten sie an die Mauer von Beth-Shean. Als aber die Einwohner von Jabes in Gilead hörten, was die Philister Saul getan hatten, da machten sich alle tapferen Männer auf und gingen die ganze Nacht hindurch und nahmen den Leichnam Sauls und die Leichname seiner Söhne von der Mauer von Beth-Shean, und sie kamen nach Jabes und verbrannten sie dort. Und sie nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter der Tamariske von Jabes und fasteten 7 Tage. Ich meine, Saul versucht ja am Ende, dass sein Tod doch noch irgendwie ehrenhaft ausschaut. Aber doch ist das Gesamtbild ja sehr tragisch. Wir merken, dass Sauls Leiche und auch die Leichen seiner Söhne werden verstümmelt, dann öffentlich zur Schau gestellt. Und die Feinde feiern dann. Sie feiern sich selbst, ihre Götter. Aber was positiv ist, natürlich dieser Ort, Jabes in Gilead, die machen sich auf den Weg, die ganze Nacht hindurch. Und sie entfernen diese öffentlich zur Schau gestellten Leichen und erweisen den Toten doch noch irgendwo Ehrerbietung. Die Frage ist natürlich, warum gerade dieser Ort? Und dafür müssten wir in Kapitel 11 nochmal normalerweise zurück. Da haben wir nämlich diese besondere Geschichte, da sieht es noch sehr positiv bei Saul aus. Und Saul, oder dieser Ort Jabes, wird nämlich umringt von den Feinden, wird hart bedrängt. Und es ist dann der König Saul, der aufsteht und das ganze Land ja aufruft und sagt, wir müssen diesem Ort helfen. Und er zieht los und bekämpft die Feinde und rettet diesen Ort. Und das hat Jabes in Gilead niemals vergessen, was Saul damals getan hat. Und das, dachte ich, ist doch etwas, was wir vielleicht auch lernen können, übernehmen können. Die Bibel betont das immer wieder. Vergiss es nicht, wenn dir Gutes getan wurde. Zuallererst bei Gott. Vergiss es nicht. Immer wieder ruft Gott uns dazu auf. Was habe ich dir in der Vergangenheit getan? Und wenn es dir gut geht, vergiss mich nicht. Aber wisst ihr, wir dürfen auch Leute nicht vergessen. Ja, auch wenn es so eine schwierige Person ist wie Saul, sie haben nicht vergessen, was er Gutes getan hatte. Wir sollten dankbare Herzen haben, wenn wir merken, der hat mir doch etwas Gutes getan. Auch David erweist Saul später in seinem Klagelied Ehre. Das haben wir im 2. Buch Samuel. Wisst ihr, es ist nicht so, dass er da irgendwas lobt, was nicht da wäre. Also das können wir vergessen. Auch am Grab brauchen wir keine Leute hochzujubeln, wenn da nichts war. Ja, Manfred Siebert hat da so ein Lied, dass wir da Leute schönreden. Ja, oder sie erstmal hochjubeln, wenn sie schon tot sind. Wenn nichts war, dann war nichts. Aber er hat doch etwas gesehen. Er sieht nämlich, dass etwas verloren ist. Er sieht auf dem Berg den König und seine Söhne liegen und er anerkennt ihren Heldenmut. Der sagt, das muss man einfach sagen. Saul war da, wo die Kämpfe waren. Und er beklagt den verlorenen Kampf. Auf jeden Fall keine Schadenfreude. Und damit haben wir ja manchmal so unsere Probleme. Gerade mit Leuten, mit denen wir uns sehr schwer getan haben, die uns vielleicht sogar zu Feinden geworden sind. Wenn es denen dann schlecht geht, dann müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir diese Niederlage nicht bejubeln, sondern dass wir mittrauern können. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Da haben wir auf jeden Fall David als Vorbild. Ja, wie ist es aber am Ende mit Gott selbst? Wisst ihr, eins ist mir ja aufgefallen auch, und das haben auch Ausleger gesehen, Gott schweigt zu dieser ganzen traurigen Szene. Wisst ihr, das ist seine Art, den Niedergang Sauls und dieses Volkes zu kommentieren. Er schweigt einfach. Und die Frage ist, wie wird dieses Schweigen letztendlich durchbrochen? Wisst ihr, sie wird dadurch durchbrochen durch einen Mann, der wieder nach Gott fragt. Und das haben wir in 2. Samuel Kapitel 2. Das wollen wir auch nochmal lesen. 2. Samuel 2, Vers 1. Und es geschah danach, da befragte David den Herrn und sprach, soll ich in eine der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. Und David sprach, wohin soll ich ziehen? Er sprach, nach Hebron. So zog David dort hinauf. Wisst ihr, es muss nicht beim Schweigen Gottes bleiben. Aber das Wichtige ist, dass wir aufrichtig wieder nach Gott und seinen Willen fragen. Manchmal ist es so, dass wir auch auf Gott warten. Wir merken, er schweigt in meinem Leben. Und dann sagen wir das auch. Ich wünsche es mir, dass Gott wieder zu mir redet. Warum redet er nicht zu mir? Wisst ihr, wir selbst können uns auch auf den Weg machen. Es muss nicht beim Schweigen Gottes bleiben. Wir selber tragen auch die Verantwortung, immer wieder zu Gott zu kommen, nach ihm zu fragen. Im Psalm 14 wird das auch so wunderbar formuliert, dass Gott auf der Suche ist. Gott schaut auf diese Erde hinab und wonach sucht er? Da heißt es, er sucht nach Menschen, die nach ihm fragen, die suchend sind. Gott sucht nach Menschen, die ihn suchen. Und wenn du das Gefühl hast, Gott schweigt, es ist so ruhig geworden ist, dann mach dich auf den Weg. Frag doch mal nach ihm. Er wartet auch nur. Er wartet darauf. Wir haben das schon gehört, im ersten Buch Samuel fängt das ja auch so an. Da ist eine Frau, die nach Gott fragt. Sie wünscht sich ein Kind und sagt, ich möchte dieses Kind Gott weihen. Und dieser geweihte Samuel salbt später den König David. Daraus entsteht etwas, aus dieser Frage, nach diesem Suchen kommt etwas. Und im zweiten Buch Samuel ist es genauso. Da beginnt der David nach Gott zu fragen. Was wird ihm gegeben? Die Königsherrschaft. Geh nach Hebron. Du sollst König werden. Und da merken wir, es lohnt sich. Es lohnt sich, nach Gott zu fragen, ihn zu suchen. Und ich habe das in letzter Zeit immer wieder auch rausgehört, auch bei Brüdern. Es ist unser größtes Problem. Wir fragen so wenig nach Gott. Es ist eine große Gebetsarmut da. Ich spreche jetzt nicht nur über die Gebetsstunde. Das ist eine Sache, die wir seit Jahren immer wieder betonen. Zu Hause betet ihr. Und ich sage es auch, frage euch Männer auch besonders. Betet ihr zu Hause. Sucht ihr Gott. Das ist so entscheidend. Wenn wir nicht nach Gott suchen, dann wird es keinen Segen geben. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das sagt uns der Jakobusschreiber. Wir müssen ihn suchen. Ich möchte abschließen. Was müssen wir nun am Ende des ersten Buchs Samuels feststellen? Die einzige Hoffnung, die für das Volk Gottes da ist, besteht nämlich aus der Königsherrschaft Davids. Ich meine, wie soll es ansonsten irgendwie gut werden? Und das hat Gäbelein, glaube ich, sehr gut getroffen. Ich möchte das mal vorlesen. Er sagt, so sind wir am Schluss unserer Betrachtung des ersten Buches Samuels gekommen. Dieses Buch ist gleichsam das Ende von allem. Wir erblicken darin das Ende des Priestertums und der Richter und schließlich das Ende des Königtums nach dem Menschen. Alles stürzt zusammen. Gott lässt es gehen, denn das ist es gerade, was er tun muss. Alles muss fallen vor David. Dass er bleibt, ist genug. Diese Niederlage, dieses Gericht, dieser Ruin der Menschen sind für Gott der Anbruch der Regierung seines Geliebten. Wir merken hier schon, es ist eine Anspielung auf einen Höheren, auf den Sohn Davids. Wir leben auch in einer Zeit des Zerfalls. Aber die Menschen versuchen immer noch, etwas zu finden, haben immer noch Gedanken, wie es besser werden kann, wünschen sich Dinge. Und erst wenn das alles zusammenbricht, der Mensch mit all seinen Gedanken, wisst ihr, dann fragt er nach Gott. Da fragt er nach Jesus. Und Jesus ist der Sohn Davids. Das müssen wir am Ende feststellen. Er ist in vollkommener Weise der König nach Gottes Herzen. Und weil er es ist, muss am Ende alles vor ihm fallen. Und es wird alles vor ihm fallen. Und dann beginnt seine Königsherrschaft. Amen.